Ich bete mit uns. Herr, nun öffne unsere Ohren und Herzen, damit wir dein Wort verstehen können. Amen. Ja, wenn ich Grüße nach Nordheim mitnehme, grüße ich jetzt auch von Nordheim hier Gemeinde in Bodenfelde. Es war ja schön, heute Morgen schon mit Sonne hier über den Bollard zu fahren. Wir sind ja im Kirchenjahr immer noch in der Osterzeit. Deshalb geht es heute in der Predigt um Auferstehung und was das mit unserem Alltag zu tun hat. Ich lese aus Matthäus 22, Verse 23 bis 33 und wie durch ein Wunder erscheint der Bibeltext auch an der Wand. An demselben Tage traten die Sadduzäer zu ihm, die lehren, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten, damit er auch Nachkommen hat. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Desgleichen der zweite und der dritte bis zum 7. Zuletzt nach allem starb die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein von diesen 7? Sie haben sie ja alle gehabt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und als das Volk das hörte, erstaunten sie über seine Lehre. Eine raffinierte Falle, um Jesus aufs Glatteis zu führen. Die Sadduzäer, die ja nicht an die Auferstehung glaubten, fragten ihn und machten die Auferstehung dadurch lächerlich. Eine Frau hat nacheinander 7 Männer, die jeweils vorher starben. Mit wem von den 7 ist sie dann zusammen, wenn sie nach dem Tod aufersteht? Mit allen 7 oder mit dem einen oder anderen? Ist einfach nur lächerlich. Aber Jesus bleibt souverän und der Bibelleser hat den Eindruck, hier redet jemand, der Ahnung hat und der Bescheid weiß. Abgesehen von der Falle, die die Sadduzäer Jesus stellen, wird in der Antwort Jesu deutlich, was Auferstehung wirklich bedeutet. Und das ist schon mein erster Punkt. Wenn du stirbst, hörst du nicht auf zu leben, denn Gott ist ein Gott der Lebenden. Es gab in den 60er Jahren in der Theologie eine Bewegung, die vom radikalen Tod sprach. Man wollte die Großartigkeit der Auferstehung betonen und sagte: Wenn man stirbt, ist alles vollständig zu Ende. Körper und Seele existieren nicht mehr. Wir sind sozusagen nur noch in Gottes Gedächtnis gespeichert und er wird uns dann komplett neu erschaffen. Ein interessanter Gedanke, der die Souveränität Gottes betonen wollte, der aber mit der Bibel nicht zu belegen ist. Wir lesen in den Evangelien, wie sich Jesus auf dem Berg der Verklärung mit Mose und Elia unterhielt. Wir hören die Worte Jesu am Kreuz, wie er zu dem reumütigen Verbrecher sagte: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Sterben ist Verwandlung, ein Hinübergleiten in eine andere Wirklichkeit. Es ist die endgültige Bereitschaft, alles Irdische loszulassen und in der neuen Welt Gottes aufzuwachen. Beim Sterben bleibt uns nichts anderes übrig, als von allem Abschied zu nehmen, um etwas noch Schöneres zu erleben. Abschied von der Wohnung, dem Haus, dem Garten, meinem Zimmer, den Freunden, den Verwandten, Eltern, Kinder, Brüder, Schwestern, Abschied von den Blüten im Frühling, dem Geruch des Sommers, dem bunten Herbst und dem kühlen, erfrischenden Winter und vielleicht einer sternklaren Nacht auf dem Balkon. Und Aufwachen einer noch schöneren Schöpfung und einer noch besseren Wohnung. Unsere Schwestern und Brüder aus dem Iran und aus anderen Ländern oder Afghanistan haben uns das voraus. Sie mussten Häuser, Wohnungen, Eltern, Geschwister, Freunde, den Garten, ihre Stadt hinter sich lassen und neu anfangen. Sie haben eine Lektion im Loslassen durchlebt und sind uns voraus. Denn Sterben ist das große Loslassen und unser letztes großes Abenteuer. Und es ist gut, das Loslassen jetzt schon mal zu üben. Aber wie kommt es dann, fragen mich Angehörige eines Verstorbenen, dass in manchen Bibelstellen steht, wir würden lange im Grab liegen und irgendwann am Ende der Welt an einem jüngsten Tag auferstehen? Was ist denn nun richtig? Tot sein und gleich auferstehen in einer anderen Welt oder im Grab liegen und an einem fernen Tag auferstehen mit diesem Leib? Nun, es gibt eine ganz einfache Regel bei der Auslegung von schwierigen Bibelversen. Jesu Worte haben immer Vorrang, denn Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes. Er ist die Mitte der Heiligen Schrift. An ihm müssen alle Worte der Bibel gemessen werden. An einem fernen jüngsten Tag auferstehen, das ist eine typisch jüdische Vorstellung, die im Buch Daniel und in der Vision des Hesekiel stammt. Hesekiels Vision der Totengebeine, die wieder zu einem lebendigen Menschen werden, ist aber gar nichts über Auferstehung, sondern ist ein Gleichnis für den geistlichen Aufbruch des jüdischen Volkes und keine Beschreibung der Auferstehung. Aber bei Juden und Judenchristen hielt sich diese Idee hartnäckig, dass der tote irdische Körper irgendwie wieder neu belebt wird und sich aus dem Grab erhebt. Deswegen mussten nach jüdischem Glauben die Knochen eines Toten bewahrt werden, weil Gott nach jüdischer Vorstellung daraus ja einen neuen Körper basteln musste. Aber das ist zu eng gedacht. Die Auferstehung geschieht mit einem vollkommen neuen Körper. Gott ist ein Gott der Lebenden. Paulus, der großartige Seelsorger, bedient sich in seinen Briefen beider Konzepte. Wenn er an Judenchristen schreibt, weckt er ihre Hoffnung auf eine leibliche Auferstehung am jüngsten Tag aus dem Grab. Das waren gewohnte Gedanken für Judenchristen. Wendet er sich an Heidenchristen, redet er davon, dass wir gleich beim Herrn sind. Der jüngste Tag ist dann der Tag unseres Todes und der Auferstehung. In der Bibel gibt es offenbar nebeneinander verschiedene Wahrheiten, die beide ihren Sinn haben, weil wir Menschen nun mal verschieden sind. Aber es gilt, wenn du stirbst, hörst du nicht auf zu leben, denn Gott ist ein Gott der Lebenden. Keine Angst vor dem Tod. Es ist wie bei einer Geburt. Das kann manchmal anstrengend sein, aber zum Schluss kommst du lebendig auf der anderen Seite an. Jesus wusste, dass wir beim Sterben nicht aufhören zu leben. Wir sind nicht unser irdischer Körper. Unsere Identität ist umfassender. Der irdische Körper zerfällt, ob er im Sarg liegt oder verbrannt wird, das ist völlig egal. Wir werden in einen neuen Körper umziehen. Wenn du stirbst, hörst du nicht auf zu leben, denn Gott ist ein Gott der Lebenden. Zweitens, wenn du auferstehst, ist dein Leben nicht langweilig, sondern spannend und kraftvoll. Zwei uralte Eheleute, die sehr gesund gelebt hatten, sterben kurz nacheinander. Sie kommen in den Himmel und werden von Engeln in ihr neues Zuhause gebracht. Sie sehen, dass ihr Haus an einem See liegt mit einem Ruderboot. Im Hintergrund sieht man Berge und auf der geräumigen Veranda, auf der gerade die Sonne scheint, ist gerade ein Frühstück gedeckt. Ein paar neue Nachbarn begrüßen sie freundlich. Staunend nehmen die beiden Platz. Schließlich sagt der Ehemann: Mensch, Erna, du mit deinen doofen Knoblauchpillen und die Ärzte mit den ganzen Blutdruckmedikamenten, das alles hätten wir schon viel früher haben können. Wenn du auferstehst, ist dein Leben nicht langweilig, sondern spannend und kraftvoll. Man muss bei dem Bibeltext genau hinhören, was Jesus sagte und was er nicht sagte. Er sagte nicht, in der Auferstehung sind wir alle irgendwie neutral, weder männlich noch weiblich. Er sagte nur, die Regeln des Zusammenlebens, die es auf der Erde gab in Form von Eheverträgen, werden in der neuen Welt nicht mehr gebraucht. Sie sind dann wie die Engel im Himmel. Aber er sagte nicht, es ist dann irgendwas Neutrales. Das Zusammenleben wird anders sein, denn wenn die Liebe herrscht, braucht man keine legalen Absicherungen mehr. In der neuen Welt scheint es tatsächlich männliche und weibliche Unterschiede zu geben. Schließlich werden die Botenengel in der Bibel als junge Männer beschrieben, also Wesen mit maskuliner Ausstrahlung. Warum sollte unsere Identität als Mann oder Frau plötzlich aufhören? Sollte Gott auf diese wunderbare Differenziertheit nicht mehr zurückgreifen? Gehört das Männliche und Weibliche nicht zu unserer Identität? Ist das nicht überhaupt das Salz in der Suppe? Viele Christen haben Jesu Worte missverstanden und sich ein langweiliges, neutrales Leben im Himmel vorgestellt. Ihre Hoffnung auf die neue Welt hat sie deshalb nicht mehr inspiriert und belebt. Aber wenn du auferstehst, ist dein Leben nicht langweilig, sondern spannend und kraftvoll. Jesus redet deshalb von der Kraft der Auferstehung. Eine neue Leiblichkeit, die tausendmal intensiver und kräftiger ist als die irdische. Ist uns bei den Auferstehungsberichten nach Ostern schon einmal aufgefallen, wie wunderbar der Auferstehungsleib Jesu war? Er konnte nach den Worten des Lukas-Evangeliums mit den Jüngern Fisch und Honig essen, also durchaus sinnliche Genüsse wahrnehmen. Er trug die Kennzeichen seiner irdischen Existenz in Form der Narben und gleichzeitig war er nicht mehr an Raum und Zeit gebunden und konnte in Sekunden woanders sein oder durch geschlossene Räume gehen. Ich denke manchmal, dass wir es verlernt haben, uns auf die Auferstehung zu freuen. Die Bibel im Buch der Offenbarung beschreibt eine wunderbare Natur, die wir dort erleben werden. Dort gibt es Bäume, einen klaren Fluss, eine Stadt, also soziales Zusammenleben, Freude, neue Aufgaben. Lassen wir uns also von den Sadduzäern unserer Tage nicht die Freude an der Auferstehung vermiesen. Es gibt ein kräftiges, lebendiges Dasein jenseits des Todes, ein neues Zuhause, das Jesus für uns schon vorbereitet, wo wir alte Freunde treffen und endlich Zeit haben, ungestört zu reden. Wenn du auferstehst, ist dein Leben nicht langweilig, sondern spannend und kraftvoll. Und drittens, rechne heute und morgen mit der Kraft der Auferstehung und werde dabei glücklich. Ich habe mal zusammengetragen, was es bedeutet, mit der Kraft der Auferstehung jeden Tag zu leben. Zum Beispiel öfter mal am Tag stehen bleiben, durchatmen und die Dinge und Menschen um einen herum bewusst wahrnehmen und dafür dankbar sein. Vielleicht sehen wir sie morgen nicht mehr wieder. Oder jeden Tag die Verletzungen und inneren Wunden Gott hinhalten und anderen und sich selbst vergeben. Denn seit Jesu auferstanden ist, haben wir die Kraft der Vergebung. Und der Eingang zum Himmel ist schmal wie bei der Geburt. Da passt kein Gepäck durch. Oder jeden Tag sich wenigstens einmal kurz freuen, weil der Tag kommen wird, wo alles Übel und alle Ungerechtigkeit und alles Unglück und alles Leid beendet ist und Gott alles zum Guten wenden wird. Vorschlag: vor dem Schlafengehen den Satz sagen, einmal wird alles gut sein. Rechne heute und morgen mit der Kraft der Auferstehung und werde dabei glücklich. Jeden Tag das Loslassen üben nach dem Motto, was du liebst, lass es frei. Kommt es zurück, gehört es dir für immer. Wer sein Leben loslässt, der wird es finden, sagt Jesus. Auferstehung heißt, jeden Tag aufstehen, sich nicht alles gefallen lassen, Widerstand leisten gegen Dummheit und Bosheit, widersprechen, wenn andere Menschen verächtlich gemacht werden oder der Glaube verspottet wird, sich nicht wegducken, stehen bleiben und seine Meinung sagen. Das hat auch was mit Auferstehung zu tun. Etwas tun, damit die Schöpfung bewahrt bleibt. Das alles ist zwar manchmal anstrengend, aber auch sehr erfrischend. Rechne heute und morgen mit der Kraft der Auferstehung und werde dabei glücklich. Oder heute einmal gar nichts tun, die Dinge geschehen lassen und sehen, wie sich das Leben zurechtfindet. Den anderen ausreden lassen und hören, was er oder sie zu sagen hat. Bei anderen die Kraft der Auferstehung wahrnehmen. Einmal keine Ratschläge geben und sich darüber freuen, dass der andere selbst draufkommt und selbst in der Lage ist, aufzustehen. Sich getrauen, nicht automatisch freundlich zu sein, wenn man traurig ist. Selig sind die Trauernden, sagt Jesus, denn nur die, die sich zu ihrer Trauer bekennen, können getröstet werden und wieder aufstehen. Rechne heute und morgen mit der Kraft der Auferstehung und werde dabei glücklich. Oder einmal am Tag sich vorstellen, dass morgen früh sich alles ändern könnte in meinem Leben, selbst wenn es sich nicht ändert. Aber eines Tages in der Auferstehung wird sich alles ändern. Oder diese Schöpfung mit allen Sinnen genießen, den Geruch des Waldes einatmen, Seeluft schnuppern, warmen Sand durch die Hand rieseln lassen, im Frühlingsregen nass werden, mal wieder das Lieblingsessen essen, ein Fest veranstalten, auch wenn kein Grund da ist, sich bis zur Erschöpfung bewegen und die Erholung genießen. Warum? Weil die Auferstehung all das auch ist und noch viel mehr. Rechne heute und morgen mit der Kraft der Auferstehung und werde dabei glücklich. Ich werde diese Gedanken, diesen dritten Punkt, was Auferstehung bedeutet, noch einmal wiederholen, weil sie rasch an uns vorübergerauscht sind. Und ich habe ja tagelang darüber nachgedacht, es wäre ja schade, wenn das alles wieder weg wäre. Also der dritte Punkt noch einmal. Rechne heute und morgen mit der Kraft der Auferstehung und werde dabei glücklich. Öfter mal am Tag stehen bleiben, durchatmen und die Dinge und Menschen um einen bewusst wahrnehmen und dankbar sein. Vielleicht sehen wir sie nie wieder. Jeden Tag die Verletzungen und inneren Wunden Gott hinhalten und anderen und sich selbst vergeben. Denn seit Jesus auferstanden ist, haben wir die Kraft der Vergebung. Der Eingang zum Himmel ist schmal wie bei der Geburt. Da passt kein zusätzliches Gepäck durch. Jeden Tag sich wenigstens einmal kurz freuen, weil der Tag kommen wird, wo alles Übel und alle Ungerechtigkeit, alles Unglück und alles Leid beendet ist und Gott alles zum Guten wenden wird. Deswegen, wenn man nachts gut schlafen will, vor dem Schlafengehen den Satz sagen, einmal wird alles gut sein. Rechne heute und morgen mit der Kraft der Auferstehung und werde dabei glücklich. Jeden Tag das Loslassen üben nach dem Motto, was du liebst, lass es frei. Kommt es zurück, gehört es dir für immer. Wer sein Leben loslässt, wer es verliert, der wird es finden, sagt Jesus. Auferstehung heißt jeden Tag aufstehen, sich nicht alles gefallen lassen, Widerstand leisten gegen Dummheit und Bosheit. Widersprechen, wenn Menschen verächtlich gemacht werden oder der Glaube verspottet wird. Sich nicht wegducken, stehen bleiben und einfach mal seine Meinung sagen. Etwas tun, damit die Schöpfung bewahrt bleibt. Das alles ist anstrengend, aber auch erfrischend. Rechne heute und morgen mit der Kraft der Auferstehung und werde glücklich. Oder heute einmal gar nichts tun. Heute ist ja auch Sonntag. Die Dinge geschehen lassen und sehen, wie sich das Leben zurechtfindet. Den anderen ausreden lassen und hören, was er oder sie zu sagen hat. Bei anderen die Kraft der Auferstehung wahrnehmen. Einmal keine Ratschläge geben und sich darüber freuen, dass der andere selbst darauf kommt. Sich getrauen, nicht automatisch freundlich zu sein, wenn man traurig ist. Selig sind die Trauernden, sagt Jesus, denn nur die, die sich zu ihrer Trauer bekennen, können auch getröstet werden und wieder aufstehen. Rechne heute und morgen mit der Kraft der Auferstehung und werde dabei glücklich. Einmal am Tag sich vorstellen, dass morgen früh sich alles ändern könnte, selbst wenn es sich nicht ändert. Aber eines Tages in der Auferstehung wird sich alles ändern. Diese Schöpfung mit allen Sinnen genießen, denn die Schöpfung in der anderen Welt ist um 1000-mal besser als hier. Den Geruch des Waldes einatmen, Seeluft schnuppern, warmen Sand durch die Hand rieseln lassen, im Frühlingsregen nass werden, mal wieder das Lieblingsessen essen oder ein Fest veranstalten, auch wenn kein Grund da ist. Sich bis zur Erschöpfung bewegen und die Erholung genießen, weil die Auferstehung all das auch ist und noch viel mehr. Rechne heute und morgen mit der Kraft der Auferstehung und werde dabei glücklich. Amen.